Lyrikschule. Gedichte verstehen. Hans Magnus Enzensberger. Geburtsanzeige. Wenn dieses Bündel auf die Welt geworfen wird, die Windeln sind noch nicht einmal gesäumt, der Pfarrer nimmt das Trinkgeld, ehe er's tauft. Doch seine Träume sind längst ausgeträumt. Es ist verraten und verkauft. Wenn es die Zange noch am Schädel packt, verzehrt der Arzt bereits das Huhn, das es bezahlt. Der Händler zieht die Tratte und es trieft von Tinte und von Blut. Der Stempel prahlt. Es ist verzettelt und verbrieft. Wenn es im süßlichen Gestank der Klinik plärrt, beziffern die Strategen schon den Tag der Musterung des Mords. Der Scharlatan drückt seinen Daumen unter den Vertrag. Es ist versichert und vertan. Noch wiegt es wenig, hässlich, rot und zart. Wie viel es netto abwirft, welcher Richtsatz gilt, was man es lehrt und was man ihm verbirgt. Die Zukunft ist vergriffen und gedrillt. Es ist verworfen und verwirkt. Wenn es mit krummer Hand die Luft noch fremd begreift, steht fest, was es bezahlt für Milch und Telefon, der Gastarif, wenn es im grauen Bett erstickt, und für das Weib, das es dann wäscht, der Lohn. Es ist verbucht, verhängt, verstrickt. Wenn nicht das Bündel, das da jault und greint, die Grube überhäuft, den Groll vertreibt, was wir ihm zugerichtet, kalt zerrauft, mit unerhörter Schrift die schiere Zeit beschreibt, ist es verraten und verkauft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrikschule Podcasts. Mein Name ist Johannes Thiele und ich freue mich über jeden, der eingeschaltet hat. Auf Spotify gibt es jetzt ein neues Feature, das mir anzeigt, wie viele Follower dieser Podcast hat. Und wir haben die Vierstelligkeit erreicht. Es sind also schon über 1000 Follower und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Eigentlich hatte ich für die heutige Folge ein ganz anderes Gedicht geplant. Aber ich habe mich nun umentschieden, da mich gerade dieses Gedicht hier sehr stark beschäftigt. Und zwar, ja, weil ich mich momentan durch einen Berg von Vorabiturklausuren gekämpft habe. Und für die habe ich genau diesen Text ausgewählt. Es war eine der Wahlaufgaben. Das Gedicht sollte außerdem noch verglichen werden mit einem zweiten Text, und zwar mit dem Gedicht Hoffnung von Friedrich Schiller aus dem Jahr 1797. Doch dazu später etwas mehr. Zunächst zu Enzensberger, der ja in letzter Zeit hier schon gelegentlich thematisiert wurde, zuletzt anlässlich seines Todes vor ein paar Monaten. Ja, und ich glaube, das war dann auch der Grund, weshalb ich auf diesen Text hier nochmal aufmerksam geworden bin und ihn für die Klausuren ausgewählt habe. Ich hatte mich ja gerade viel mit Enzensberger beschäftigt und sehr viele Texte gelesen und bin bei diesem hier dann doch hängen geblieben. Denn es ist ein Gedicht, das mir gut zu interpretieren schien, aber auch eine gewisse Herausforderung stellt, mit einem recht klaren Menschen- und Weltbild. Da könnte man doch einiges daraus machen, dachte ich mir. Und dann suchte ich nach einem Vergleichstext. Denn es sollte als Aufgabenstellung ein Gedichtvergleich sein. Und das gestaltete sich tatsächlich schwieriger. Ich wollte natürlich einen Text haben, der ein bisschen im Kontrast zu diesem hier gesetzt werden kann. Man hätte also, da dieser hier vielleicht nicht so positiv gestimmt ist, ein etwas optimistischeres Gedicht gebraucht. Und da gibt es dann doch erstaunlich wenig Passgenaues in der deutschen Lyrik. Die Gedichte, die sich aufgrund von Länge und Sprache für eine Klausur eigneten, waren dann überwiegend doch alle sehr pessimistisch. Lediglich das ganz berühmte Gedicht von Goethe, das Göttliche, kam mir dann in den Sinn und dann musste ich schon ein bisschen genauer suchen. Denn das Göttliche war natürlich schon bekannt. Das ist ja so ein klassischer Text, den man dann eigentlich immer macht. Und ich habe also nochmal was anderes gebraucht und habe schließlich dann nicht bei Goethe, sondern bei Schiller etwas gefunden, und zwar diesen Text Hoffnung. Ein nicht zu schwerer Text, der besonders gut mit Enzensbergers Geburtsanzeige vergleichbar ist. Da das den Rahmen dieser Folge allerdings sprengen würde, werde ich auf diesen Vergleich heute nicht weiter eingehen. Vielleicht folgt dazu nochmal eine andere Folge. Nur so viel: Das Weltbild ist dort also deutlich optimistischer und man kann den Text auch gut zeithistorisch einordnen und ihn als einen Reflex verstehen auf die Französische Revolution. Und ja, es zeigt sich dann eben auch Schillers Haltung dazu. Also man kann das hineinlesen, aber man kann ihn auch unabhängig davon verstehen. Aber wie gesagt, mehr dazu ein andermal. Für Enzensbergers Text sprach jedenfalls auch noch, und das ist mir dann etwas später aufgefallen, dass er schon einmal im Abitur in Niedersachsen drankam, und zwar 2014 im Leistungskurs. Das hat mich also nochmal bestätigt und dann wusste ich, ach, ich bin, was den Anforderungsgrad angeht, auf der richtigen Höhe. Gut, außerdem spricht für diesen Text, dass es einen sehr lesenswerten Essay von Enzensberger gibt, in dem er sich auf für ihn typische Weise dazu äußert. Dazu komme ich noch. Bleiben wir aber erstmal beim Text an sich. Ja, ich habe schon gesagt, also es geht um ein Menschenbild, um ein Weltbild und das ist doch eher negativ gezeichnet. Fangen wir erstmal so an, wie das die meisten Schüler dann auch machen, um diesen Punkt vielleicht abzuhaken. Wie ist der Text eigentlich aufgebaut? Wir haben 6 Strophen. Die Strophen haben jeweils 5 Verse. Und in denen wird also dieses Weltbild entfaltet, das in hohem Maße kritisch und zugleich pessimistisch ist. Der Text stammt aus dem Jahr 1957. Und das muss bei der Deutung auch eine Rolle spielen. Denn, worum geht es ja eigentlich? Wir sehen die Geburt eines Kindes und dessen Lebensweg ist bereits vorgezeichnet, ist bereits determiniert. Ja, es ist kaum auf der Welt, da wird es schon in die verschiedensten Beziehungen und Abhängigkeiten hineingezwungen. Es wird getauft und damit in eine Religion einsortiert, obwohl es selbst ja dazu noch gar nichts sagen kann. Es wird bei seiner Geburt direkt in ökonomische Zusammenhänge verflochten, denn sowohl der Arzt als auch der Pfarrer, der es tauft, erhalten dafür Geld, sie erhalten dafür Lohn und diesen Lohn investieren sie wiederum in den Wirtschaftskreislauf und das Kind, so erfahren wir, wird diesen Vorschuss, den es quasi da gibt, dadurch, dass es sozusagen eine indirekte Schuld mit seiner Geburt verursacht, langfristig in ökonomische Zusammenhänge, ökonomische Verbindlichkeiten verstrickt. Und zwar spätestens dann, wenn es natürlich selbst arbeitet. Etwas übertrieben wird das hier aber so dargestellt, dass es quasi in dem Moment schon Schulden gemacht hat und sich verpflichten muss, das später einmal wieder gut zu machen. Da taucht der Begriff Tratte auf, das ist ein nicht so üblicher Begriff. Heute würde man vielleicht Wechsel sagen oder Schuldschein, etwas in der Art. Ja, und diese ganzen Beziehungen und ökonomischen Verbindlichkeiten, in die dieses Neugeborene jetzt gerät, werden in dem Gedicht so weit durchdekliniert, dass schon bei der Geburt feststeht, was das Kind einmal für die verschiedensten Güter auch bezahlen wird. Da wird gesagt, was es für Milch bezahlt, was es einmal für Gas und Telefon bezahlen muss. Ja, sogar sein Tod und dessen Folgekosten für die Bestattung sind ökonomisch schon immer mitgedacht. Das verwirrt erstmal, oder sagen wir mal, es ist etwas, was wir nicht erwarten, wenn wir über die Geburt eines Kindes nachdenken. Normalerweise würden wir denken, das ist ein freudiger Moment und eine Geburtsanzeige sollte mit Glückwünschen verbunden sein. Mit dieser Erwartung wird man hier nicht konfrontiert, sondern eher mit dem Gegenteil. Und das mutet auf den ersten Blick zynisch an, dass man bei der Geburt eines Kindes bereits auch seinen Tod mit vor Augen hat. Allerdings kann man natürlich ganz rational, ganz nüchtern sagen, genau so funktioniert unsere Wirtschaft ja ein Stück weit. Die Geburtsstatistiken von heute geben Auskunft über das potenzielle Wirtschaftswachstum in 10, 20, 30 und mehr Jahren. Wer heute geboren wird, dient in 80 oder 90 Jahren den zukünftigen Bestattern zum Broterwerb. Das ist, klingt zwar zynisch, ist aber auch irgendwo korrekt. Und ja, ist dieser Text jetzt also lediglich eine ungewöhnliche Perspektive auf das Leben, die wir so nicht gewohnt sind? Ja und nein, denn es kommt noch etwas dazu. Es kommt nämlich hinzu, dass diese ökonomischen Verstrickungen hier allesamt negativ konnotiert und bewertet werden. Enzensberger stellt das jetzt also nicht einfach nur neutral, rational dar, sondern damit ist gleichzeitig immer eine Kritik verbunden. Und zwar damit, dass unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, menschliche Wesen hier auf ihre Arbeitskraft, ihre Kaufkraft reduziert. Und indem der Kapitalismus das tut und wir alle, die zu ihm gehören, ja auch mit, ja, wir neigen ja manchmal auch dazu, so eine rationale Perspektive einzunehmen, wir alle sorgen dafür, dass der Mensch damit das Mittel zum Zweck wird. Und wir sehen ihn dann vielleicht seltener oder in geringerem Maße als den Zweck an sich an. Und im Text wird es auch sprachlich markiert. So heißt das Neugeborene nicht etwa Klaus oder Peter, sondern es ist lediglich ein Bündel, ein S. Es ist also nichts Individuelles, was hier aufscheint. Es ist ein namenloses Objekt, kein Subjekt. Und zudem wird es auf die Welt geworfen. In dieser Wortwahl wird schon die ganze Brutalität deutlich, die diese unwirtliche Welt bereithält. Und die Menschen, denen es begegnet, sind augenscheinlich allesamt lediglich auf ihren Profit bedacht. Der Pfarrer steckt das Trinkgeld ein, ehe er die Taufe vollführt. Der Arzt in der stinkenden Klinik verspeist bereits das Huhn, das er sich von seinem Lohn kauft. Der Händler vermerkt sich die zukünftige Verbindlichkeit, und zwar mit einem Stempel, an dem vermutlich bildlich gemeint Blut klebt. Und folglich kann das Kind, dessen Geburt schon von Komplikationen gezeichnet war, da man eine Geburtszange einsetzt, ja, es kann nur plärren, es kann jaulen und greinen. In der Zukunft, auf dem Sterbebett, wird es zudem ersticken. Das sind alles keine positiv konnotierten Begriffe, sondern die sorgen dafür, dass hier eine kritische Haltung zur Welt und auch zu dieser ökonomischen Perspektive auf das Neugeborene deutlich wird. Weiter. Es gibt noch einen Aspekt, der hier kritisiert wird, nämlich das Militär. Die Strategen in der dritten Strophe, die Enzensberger als Scharlatane und Planer von Mord bezeichnet. Sie kalkulieren bereits die zukünftige Kampfkraft und Verwendbarkeit des Kindes in ihre Überlegungen mit ein. Es ist also nicht bloß diese Kapitalismuskritik und die Kritik daran, dass man einen Menschen von Geburt an quasi determiniert. Nein, es ist auch noch eine Kritik am Kriegswesen, am Militarismus und also eine pazifistische Haltung, die hier indirekt zum Ausdruck kommen soll. Allein die letzte Strophe hebt sich von diesem ganzen pessimistischen, negativ-zynischen ab, und zwar, weil hier eine Art Ausweg aufgezeigt wird. Das Kind hat eine Möglichkeit, dieser Determination zu entgehen. Es muss sich kritisch gegen das System stellen. Es soll mit unerhörter Schrift Anklage führen gegen dieses System. Es soll, so könnte man ja sagen, Schriftsteller werden und ein Gedicht namens Geburtsanzeige verfassen. Übrigens ein doppeldeutiger Titel, denn etwas anzeigen, das kann ja bedeuten, dass man auf etwas hinweist, so wie wir das normalerweise meinen, wenn wir Geburtsanzeige sagen. Es kann aber auch heißen, dass man etwas anklagt. Und deswegen habe ich das eingangs auch so betont. Es ist eine Geburtsanzeige. Eine Anklage. Doch wie ist das weiter sprachlich formal umgesetzt? Enzensberger baut sein Gedicht, wenn man sich das anguckt, sehr regelmäßig auf. Da gibt es im Grunde ein klares Versmaß. Es ist ein Jambus, der, das ist ein bisschen unterschiedlich, mal 5, mal 6, mal 4 hebig ist. Die Kadenzen sind durchgehend männlich, stumpf. Es gibt ein wiederkehrendes Reimschema. Jede Strophe wird mit einer Versweise eingeleitet, auf die dann zwei Kreuzreime folgen. Und diese Gleichmäßigkeit, könnte man vorsichtig formulieren, unterstützt den Inhalt des Gedichtes. Genauso gleichmäßig ist die Form, ja, wie das Leben des Säuglings, das ja auch so vorbestimmt ist. Man könnte das also in Verbindung zueinander setzen. Denn es gibt hier genauso wenig, was individuell ist, was sozusagen abweicht. Doch weiter, jede Strophe, mit Ausnahme der vierten, wird eingeleitet mit einem Wenn. Also ganz formal ist das erstmal ein Kausalsatz, jedoch ist nur die letzte Strophe wirklich ein solcher. In den vorhergehenden hat das Wenn eher eine zeitliche Bedeutung. Also da wird gesagt, wenn das Kind in der Klinik liegt, dann ist das eher zeitlich gemeint. Also in dem Moment, wenn das Kind in der Klinik liegt. Aber in der letzten Strophe wird es also wirklich kausal, und zwar wird da zudem noch eine Negation eingebaut, denn es heißt dort nun, wenn nicht. Die Strophenenden wiederum sind ebenfalls ähnlich gebaut und werden eingeleitet mit es ist, worauf dann verschiedene Verben folgen, die allesamt mit der Vorsilbe ver eingeleitet werden. Und diese Vorsilbe hat im Deutschen per se oft eine negative Bedeutung in der Wortbildung. Wenn man ein ver vor ein Verb hängt, dann verändert das die Bedeutung häufig so, dass sie etwas Negatives bekommt. Aus laufen wird verlaufen, aus machen wird vermachen, aus tun wird vertun. Also immer ist die Form mit ver die defizitäre Form, bei der man anzeigen möchte, dass sie im Vergleich eine Fehlhandlung kennzeichnet. Das ist allerdings nicht ganz immer so. Mitunter sind Verben mit ver auch ganz neutral, wie verkaufen, versichern und so weiter. Da haben wir ja erstmal nicht unbedingt eine negative Konnotation dabei. Durch die Zusammenstellung und Häufung dieser Verben im Gedicht werden aber auch diese scheinbar zunächst neutralen dann mit negativ konnotiert, und das unterstreicht insgesamt also nochmal die kritische Grundhaltung des Textes. Auch hier ist die einzige leichte Abwandlung in der letzten Strophe zu finden. Hier heißt es nicht es ist, sondern der Negation des Kausalsatzes folgend ist es. Es wird also umgedreht. Und damit wird nochmal verdeutlicht, dass das Kind, wenn es sich nicht gegen das System stellt, diesem ausgeliefert sein wird, so wie es in den 5 Strophen vorher schon ausbuchstabiert wird. Ja, und es wird verraten und verkauft sein. Das wird hier also nochmal ganz deutlich. Und dadurch, dass es in dieser negativen Variante formuliert ist, wird vielleicht auch nochmal unterstrichen, dass das zwar eine Möglichkeit ist, aber naja, vielleicht eben mit einer etwas pessimistischen Haltung dazu. Also ob das jetzt wirklich noch möglich ist, kann hier vielleicht schon ein bisschen bezweifelt werden. Gut, an dieser Stelle vielleicht noch ein paar Einordnungen, was den Zeitkontext des Textes angeht. Enzensberger schreibt diesen also Ende der 50er Jahre in der Bundesrepublik. Es ist also nicht mehr die Nachkriegszeit im Sinne von Trümmerliteratur, sondern es ist eher eine Auseinandersetzung mit der damaligen Gegenwart. Es sind die Wirtschaftswunderjahre, also eine Hochphase des Kapitalismus, das sollte man vielleicht mit im Hinterkopf haben. Es ist die Zeit, in der die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt wird, gegen große Proteste. Es ist natürlich auch die Zeit des Kalten Krieges. Und all das kann man in die Interpretation einbeziehen. Aber ich denke, wir können diesen Text auch auf unsere Gegenwart münzen, die ebenfalls von deregulierten Banken, Profitgier und Kriegsgefahr bedroht ist, von Egoismus in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und so viel hat sich meiner Meinung nach nicht geändert, wenn man sich diesen Text anschaut, und Enzensberger hätte ihn auch, wenn er da noch so produktiv gewesen wäre, vielleicht auch durchaus 2020 schreiben können, also noch in seinen letzten Jahren. Hätte nichts dagegen gesprochen. Im Vorabitur habe ich dazu nun ganz verschiedene zeitliche Einordnung und Interpretationen gelesen. So wurde der Text auch der Trümmerliteratur oder der DDR-Literatur zugeschlagen. Er sei eine Kritik an der NS-Propaganda, ein Hinweis auf den Holocaust und die Entnazifizierung und eine Abrechnung mit der Planwirtschaft der DDR. In einem objektiven Sinn, wenn es so etwas denn gibt, scheint mir das nicht ganz passgenau. Und außerdem, wenn man es so sagt, dann scheint es mir sehr einengend. Mir ist es immer wichtig, dass man auch deutlich macht, dass es sozusagen eine Deutungsmöglichkeit ist unter vielen. Und wenn man das aber nicht sagt, sondern sozusagen insinuiert, dass es die einzig richtige Lesart ist, das auf die DDR zu beziehen oder auf die Trümmerliteratur, dann finde ich das etwas kurz gedacht, etwas zu verengend. Und ja, aber was soll ich sagen? Diese Deutungen hätten, wenn sie umsichtig formuliert sind, glaube ich, einen Fürsprecher auf jeden Fall. Und zwar den Autor. Doch wie das? Warum Enzensberger? Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, dass Enzensberger ein bedeutendes oder zumindest ein lesenswertes Essay zu dieser Frage verfasst hat. Es trägt den Titel »Ein bescheidener Vorschlag zum Schutz der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie«. Als Titel schon, ja, bringt einen zum Schmunzeln, nicht wahr? Und Enzensberger erzählt hier zunächst von einer Begegnung in seiner Metzgerei, wo er also regelmäßig einkauft. Und als er da also einkaufen möchte, ist die Metzgerin sehr schlecht auf ihn zu sprechen, da ihre Tochter mit einem seiner Gedichte konfrontiert wurde in der Schule. Und sie hat dann nur eine 4 geschrieben. Und das kurz vor dem Abitur. Ja, aber warum das? Ja, sie sollte es eben interpretieren. Und sie hat wohl nicht die richtige Interpretation getroffen, die die Lehrkraft antizipiert hat. Richtige dabei in Anführungszeichen gesetzt. Enzensberger berichtet dann im Verlauf des Textes von weiteren ähnlichen Vorkommnissen. Insbesondere sind das freilich Lesebriefe, die ihn, den Autor, nach der richtigen Interpretation befragen. Und da zitiere ich einmal aus dem Essay wörtlich: Hilferuf aus Brühl in krakeliger Schrift. Ich bin Schüler, 16 Jahre alt und besuche eine höhere Schule. Vor kurzem wurde im Deutschunterricht eine Klassenarbeit über ihr Gedicht Geburtsanzeige geschrieben. Über meine Interpretation geriet ich mit meinem Lehrer in einen Meinungsstreit. Die sprachliche Unzulänglichkeit meiner Arbeit ist mir bewusst. Ungerecht finde ich nur das Pauschalurteil, dass meine Darstellung dem Gedicht in keiner Weise gerecht wird. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie mir mitteilen könnten, ob ich Ihr Gedicht wirklich vollkommen falsch ausgelegt habe. Dann schreibt Enzensberger weiter: Diesem Brief liegt eine Fotokopie der Klassenarbeit bei. In der Handschrift des Lehrers sind darauf folgende Randbemerkungen und Zusätze zu entziffern. Sachlich falsch. Das ist viel zu eng und verschiebt die Thematik. Davon ist an keiner Stelle die Rede. Davon steht nichts im Text. Das ist so nicht richtig. Diese Situation existiert im Gedicht nicht. Die sechste Strophe wird völlig außer Acht gelassen. Das kann so dem Text nicht entnommen werden. Sachlich falsch. Und zu guter Letzt, mangelhaft. 5. Soweit diese Textstelle. Eine Situation wird hier geschildert, die nicht weit weg von meinen Vorabi-Klausuren liegt. Auch bei diesen kann man ähnliche, vielleicht etwas weniger scharfe Randbemerkungen oder Formulierungen in den Gutachten lesen. Bin ich also ertappt worden vom Autor selbst? Tja, jedenfalls unbedingt, wenn man dessen Lektürebegriff als Maßstab setzt. Er ist nämlich ein ausgesprochener Gegner der schulischen bzw. universitären Praxis der Interpretation, die er als Gewaltanwendung gegen SchülerInnen und Studierende sieht. Er sagt, Zitat, die analoge Fertigkeit, die es erlaubt, aus einem Gedicht eine Keule zu machen, nennt man Interpretation. Zitat Ende. Interpretation also ist der Keim allen Übels im Umgang mit Literatur, wenn es nach Enzensberger geht. Für ihn ist dieser Akt einfach zu individuell, um ihn auf ein festes Gleis zu setzen. 10 Leute, 10 Lektüren, sagt er. 10 Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Interessen, Absichten und so weiter. Und Enzensberger zufolge hat, Zitat, der Leser in diesem Sinne immer recht und es kann ihm niemand die Freiheit nehmen, von einem Text Gebrauch zu machen, der ihm passt. Und jetzt erklärt er, was er mit Gebrauch machen meint. So ähnlich kam das hier schon einmal in der Folge, wo es darum ging, was es bedeutet, ein Gedicht zu verstehen. Aber das möchte ich hier gerne auch nochmal zitieren, was er hier in dem Essay sagt. Da sagt er, zu dem Gebrauch, zu dieser Freiheit gehört es, hin und her zu blättern, ganze Passagen zu überspringen, Sätze gegen den Strich zu lesen, sie misszuverstehen, sie umzumodeln, sie fortzuspinnen und auszuschmücken, mit allen möglichen Assoziationen Schlüsse aus dem Text zu ziehen, von denen der Text nichts weiß, sich über ihn zu ärgern, sich über ihn zu freuen, ihn zu vergessen, ihn zu plagiieren und das Buch, worin er steht, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Ecke zu werfen. Die Lektüre ist ein anarchischer Akt. Die Interpretation, besonders die einzige richtige, ist dazu da, diesen Akt zu vereiteln. Zitat Ende. Ja, ein fulminanter Angriff auf die Interpretationspraxis, wie sie in Schulen ausgeübt wird, und ich bin im Herzen ein Stück weit bei Enzensberger. Aber nicht ganz, denn wenn man das so liest, dann hieße das, dass es eigentlich vollkommen willkürlich ist, wie man ein Gedicht versteht. Und ich glaube, so können wir nicht zusammenkommen, denn ich bin ja auch ein bisschen in der Rolle des Lehrers, da der am Ende Klausuren benoten muss, der auf das Abitur vorbereiten muss. Und solange Schulen Orte der Leistungsmessung sind, sind sie wohl im Deutschunterricht nicht ohne eine irgendwie geartete Idee von der richtigen Deutung zu trennen. Und man braucht diese Idee, um überhaupt irgendwie vergleichbar bewerten zu können. Wer also nicht das ganze System in Frage stellen möchte, was legitim ist, man kann das machen, ja, der wird an der Interpretation erstmal festhalten müssen. Man kann aber, und das nehme ich für mich an dieser Stelle mit, man kann aber vielleicht einen Kompromiss finden, indem man eines tut, und zwar indem man auch die objektiv nicht ganz richtigen Ansätze trotzdem würdigt und als heuristischen Zugriff auf einen Text begreift. Man kann, könnte man sagen, das Spektrum der richtigen Deutung vielleicht etwas erweitern, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Damit käme man Enzensbergers Maximalforderungen zum Umgang mit Literatur zwar noch nicht nach, aber das ist in einer Leistungssituation schließlich auch einfach nicht möglich. Ich habe ganz tolle Klausuren gelesen, die das Gedicht auf die Entnazifizierung bezogen haben. Wie gesagt, ich denke nicht, dass das der eigentliche Gehalt des Textes ist. Aber sollte ich die Prüflinge jetzt durchfallen lassen, nur weil sie nicht den vermeintlich objektiven richtigen Kern getroffen haben? Ich glaube nein, denn sie haben eine schlüssige und plausible Deutung formuliert und verteidigt. Das hat an sich am Ende vollkommen Sinn gemacht. Ja? Man könnte das vielleicht vergleichen mit dem Matheunterricht. Wenn man da an einer Stelle falsch abbiegt, dann gibt es vielleicht trotzdem noch Folgefehler, weil die Rechnung dann korrekt weitergeht. Und ungefähr so ist das hier vielleicht auch. Sicher, es gibt auch Grenzen. Man kann Enzensberger nicht plötzlich als Minnelyriker oder Vertreter der Weimarer Klassik bezeichnen oder den Text als eine Reaktion auf den 30-jährigen Krieg lesen. Also irgendwo sind auch Grenzen da. Ne? Das muss sich einfach am Text auch ein Stück weit bemessen lassen und den Fakten entsprechen. Aber ich plädiere für etwas mehr Spielraum. Und Spielraum muss man auch erstmal lernen. Die meisten SchülerInnen kommen aus den engen Strukturen der Interpretation gar nicht mehr raus, wollen am liebsten ganz engen, vorgezeichneten Faden folgen und tragen selten etwas Individuelles in einen Text heran. Dabei ist Literatur doch auch immer eine Einladung zum Zwiegespräch und vor allem zur Beantwortung der folgenden Fragen, nämlich, wo erkenne ich mich im Text? Was sagt mir der Text? Werde ich meine Sichtweise aufgrund des Textes ändern? Wie finde ich den Text eigentlich? Spricht er mich ästhetisch an? Wenn ich gefragt werde, wie man so eine Interpretation eigentlich aufbauen soll, dann gebe ich natürlich notgedrungen auch ein paar Tipps dazu. Aber ich sage immer, wenn diese Frage kommt, dass es im Grunde 1000 Wege gibt, 10.000 Wege. Und am Ende kocht jeder sein eigenes Süppchen und es muss schmecken. Das bedeutet, es muss am Ende eine kommunikative Funktion erfüllen. Es muss sinnstiftend sein. Und im Idealfall auch vom Ausdruck her lesbar. Und wenn der Weg dahin ein ganz individueller, jenseits der ausgetretenen Pfade ist, so sei es drum. Oder umso besser. Ich kann jedenfalls sagen, dass Enzensberger mich wieder einmal sehr stark zum Nachdenken angeregt hat, mit einem Text, den ich in sich vollkommen finde. Ich würde keine Silbe daran ändern. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Text. Ja, damit habe ich heute eine etwas längere Folge gefüllt. Der Textvergleich zu Schiller hätte also definitiv nicht mehr jetzt mit reingepasst. Er kommt vielleicht ein anderes Mal, ein paar Wochen oder so. Für heute bin ich aber fertig und sage wie immer vielen Dank für die Ausdauer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.